So, wie ich sehe, funktioniert der Turm, meine Damen und Herren. Jetzt wird es ernsthaft. Wir wollen sprechen über die Erneuerung des Faches Geschichte. Und zwar in den Jahren von 1989 bis vielleicht ein bisschen in die Gegenwart. Und jetzt hatten Sie mich ja schon an der Wand, wie ich im Catalogus Professorum stehe, das können Sie selber nachgucken. Und jetzt beginne ich einfach mit einer Darstellung und schalte dann auch einmal zu Bildern, die mir zufällig in die Hand geraten sind. Ich habe mir mehrere Kapitel notiert. Es gibt eine autobiografische Notiz. Als zweites gibt es die Vorläufe für mein Engagement in Rostock. Und dann kommt als drittes der Vorlauf in Rostock selbst. Und dann ist der Hauptteil die Erneuerung des Faches. Erstens Personal, zweitens Gebäude, drittens Bibliothek, viertens Dokumentationszentrum, fünftens Datenverarbeitung in der Geschichtswissenschaft und fünftens eine Bilanz und dann Fragen. Sollten wir mit der Zeit nicht zurechtkommen, können wir jederzeit es fortsetzen, sei es heute oder ein anderes Mal. Ich habe jetzt das, was ich aus der autobiografischen Notiz habe, das ist alles, wie gesagt, im Rechner, das brauchen Sie nicht aufzuschreiben, das können Sie von mir abfordern und steht auch sonst wo. Also geboren bin ich in Berlin 1939 und mein Vater war Marinearzt, stammte eigentlich aus Mecklenburg-Strelitz, aber die Familie war dann auf Rügen. Meine Mutter war in Barth, also in Pommern geboren, aber die Familie stammte aus Rostock. Meine Mutter war, das erwähne ich ab und zu, so eine freche Biene der 20er Jahre, die mit 16 rauchte und von der Schule flog und dann aber als Apothekarin in den afrikanischen Busch auf eine Missionsstation ging. Und mein Vater, der 1931 an dieser Universität Rostock promovierte in Medizin, der hat sich dort auch damals in der Arbeitslosigkeit auch der Akademiker um eine Stelle beworben und ging nun zufälligerweise auch auf diese Missionsstation. Und da haben sie dann auch geheiratet und so ist die Familie, also aus der ich stamme, entstanden, aber im Grunde im Busch in Afrika. Mein Vater blieb auf der Bismarck schon 41 und meine Mutter setzte sich dann in den Kopf ohne Abitur. Jetzt studiert sie Medizin. Sie war Kriegerwitwe, wie man damals sie nannte, mit Mutterkreuz und schon vier Kindern. Und sie studierte in Rostock, wie sich das gehörte, weil wir ja in dieser Gegend bei meiner Tante auf dem Lande wohnten. Aber 1942, nach den Bombenangriffen, überlegte sie sich, das ist ihr zu gefährlich. Und sie hatte auch, da stand der Kopf drauf, Feindsender gehört und irgendwie hatte sie spitz gekriegt, dass das Russisch würde und ging dann nach Göttingen, weil, wie sie sagte, das eine englische Gründung ist, stimmt ja auch, der englische König hat 1737 die Universität Göttingen als Kurfürst von Hannover gegründet, das werden sie wohl nicht bombardieren und sie hatte recht. So bin ich also zufälligerweise nach Göttingen verschlagen worden als Kind, habe mich an die Mittelgebirge eigentlich nie gewöhnen können. Aber ich bin in Göttingen zur Schule gegangen und habe dann studiert, die Fächer Geschichte, englische und nordische Philologie in Göttingen, in Köln, in München, in Kiel, in Hamburg und schließlich in Kopenhagen. Habe nach 13 Semestern in der Tat auch Staatsexamen gemacht in Hamburg und ein Jahr später habe ich promoviert in Hamburg im Fach Geschichte über die Finanzen des dänischen Königs Christians IV. Und habe danach gearbeitet in Marburg 10 Jahre als Assistent, als Dozent, als Privatdozent, habilitierte in Marburg über den Finanzstaat Hessen und habe nach 1978, als ich also habilitiert und qualifiziert und deswegen entlassen war, da hatte man das Klassenziel ja erreicht, habe dann 8 Jahre von Vertretungen gelebt, so als lebendige Feuerwehr. Ich habe also danach Professuren vertreten in Kassel, in Gießen, in Marburg, in Hamburg, in Münster, in Oldenburg und wieder in Hamburg. Und habe dann seit 1986 die Professur für skandinavische Geschichte in Hamburg innegehabt. Und wurde am 3. Dezember 1993 in Schwerin ernannt zum Professor für Geschichte der Neuzeit, Klammer auf, 16. bis 18. Jahrhundert, Klammer zu, an der Universität Rostock. Wie kommt man nach Rostock? Familiär spielt es überhaupt gar keine Rolle. Das war völlig verfallen und darüber hat meine Mutter nie gesprochen. Aber im November 1989, als ich geschäftsführender Direktor des historischen Seminars in Hamburg war, kam aufgrund des Kulturaustausches zwischen der DDR und der Bundesrepublik eine Kollegin aus Rostock zu Besuch und musste betreut werden. Und für mich war das eigentlich mehr Pflicht der Neigung, aber es erwies sich ganz anders. Es kam nämlich Frau Hanna Haag, sie lebt heute, ist Professorin, aber das hat noch eine Bedeutung für später, von der Sektion ML. Sie war also neben Peter Vogt die Vertreterin für Sozialgeschichte, aber in der Sektion ML. Und wir entdeckten sofort gemeinsame Interessen. Zum einen zeigte es sich, dass Frau Haag Schülerin von Gerhard Heitz war, den ich sehr schätzte, aber persönlich nicht kannte. Schätzte wegen seiner Schriften zur Agrargeschichte. Und sie hatte in der Hand, oder sie hatte, ja, vielleicht auch in der Hand, eine Diskette, die wollte ich eigentlich noch mitbringen, eine solche 5¼-Zoll Diskette, und hatte vor, Gerhard Heitz zum 65. Geburtstag die ersten Daten der Volkszählung 1819 zu schenken. Das waren Disketten, die einen Graumarktwert von 80 bis 100 Mark der DDR hatten. Ich habe erstmal ein ganzes Paket mitgegeben, damit sie sich weiter umtun konnte. Und die alten Rechner, die nun gerade soeben den Lochkarten entfleucht waren, waren ja auch noch ganz so ungeheuer. Wir arbeiteten in Hamburg an einem ähnlichen Projekt, nämlich an den Volkszählungen in Altona und Kiel 1803. Und haben bereits 1989, als nichts von der Einheit absehbar war, ein gemeinsames Projekt verabredet, nämlich die Volkszählungen der Großstädte Altona, Kiel, Rostock und Wismar zu untersuchen und auch auszuwerten. Das war das eine. Wir haben dann ein DFG-Projekt 1991 beantragt. Wir haben es auch bekommen, wir haben es auch durchgeführt. Es erlebt jetzt gerade fröhliche Urständ im Rahmen der historischen Demografie. Der zweite Vorlauf war 1990 im Januar. Da war ja schon ein bisschen mehr los. Da kamen nach Hamburg Rostocker Studenten, die mir sagten, wir brauchen ein bisschen Erneuerung, können wir nicht irgendwas unternehmen? Und da habe ich ihnen vorgeschlagen, machen wir doch einen Lehraustausch. Sie gehen mal zu Ihrem geschäftsführenden Direktor, zum Kollegen in Rostock und sagen, ob er nicht mal ein Semester hier lesen will, ich komme mal ein Semester dort lesen. Also für Gastvorträge und für so etwas gab es ja Geld auf beiden Seiten. Zwar lange vor der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Wäre also eine spannende Sache gewesen. Allerdings haben Sie mir dann nach 2 Monaten etwas kleinlaut erklärt, als sie mit dem Vorschlag zum Direktor kamen. In Rostock hat er sie rausgeworfen, Tür zu, aus. Ich habe dann den Zugang bekommen über das Institut für Sozialgeschichte, Soziologie und Sozialgeschichte, das Peter Vogt hier ja vorgestellt hat. Ich hatte zunächst einen Lehrauftrag an diesem Institut. Die Historiker, wie gesagt, waren sehr zurückhaltend und habe damals Datenverarbeitung der Geschichte gemacht. Einige haben das bei mir ja immer noch erlebt, aber in der alten Lochkartenzeit noch etwas urtümlich. Wir haben also im Grunde Steuerregister des 18. Jahrhunderts ausgewertet. Und die Gespräche mit den Studis gingen also immer weiter. Die sagten, das kann nicht so sein. Und es war dann auch so weit, dass das Ministerium, als es gebildet war in Schwerin, alle Examina anhielt und alle Studis verpflichtete, 4 Semester zusätzlich zu studieren, um ein innovatives Lehrangebot zu genießen oder zu erhalten und dann erst Staatsexamen zu machen. Aber ein solches innovatives Lehrangebot war ja nun so nicht aus dem Hut zu zaubern. Da brauchte man ja irgendwie irgendwas musste ja passieren. Und Neuberufungen standen ja noch nicht an. Das war ja alles erst im Werden. Und ich habe dann den jungen Leuten gesagt, na, also wenn das mit denen in der Uni nichts wird, dann versuchen Sie es doch mal im Ministerium. Denn das ist ja die vorgesetzte Behörde. Und war mir ganz sicher, das kriegen die nie hin. Aber ich habe mich geirrt. Ich kriegte nach kurzer Zeit, auf Mecklenburgisch 2 Monate oder 3, kriegte ich also einen Gesprächstermin im Ministerium in Schwerin. Und da war, er war ja auch schon hier, Herr Wildenhain, Referent für diese Dinge. Und ich habe mich gewundert, wie gut man mit einem leitenden Ministerialamtsträger eine Stunde inhaltlich gut über Geschichte diskutieren kann. Und dabei kam heraus, dass ich von 1992 an erst einmal eine Vertretung in Rostock wahrnehme, um einen Teil dieses zusätzlichen Lehrangebots zu realisieren. Und es hatte noch einen ganz guten Nebeneffekt. Ich wollte Ihnen jetzt, mit dieser Maus bin ich nicht ganz so bewandert, hallo Maus, das wollte ich Ihnen zeigen. Das ist aus der ersten Zeit. Da habe ich mich ablichten lassen in der Sektion am Fachbereich Geschichte am Wilhelm-Külz-Platz 4. Da sitze ich an Charlie Jahnkes Schreibtisch, den ich dann bald rausgeworfen habe. Das war unsere Produktion, wackelig, aber funktionsfähig natürlich, aber irgendwann hatte ich davon mal die Nase voll. Das ist die Originaleinrichtung bis auf diese Schreibtischlampe, die hatte ich aus Hamburg mitgebracht, um ordentlich Licht zu haben. Aber die Tapete, das ganze Inventar, das war schon eine Neon-Sparlampe, Leute.
Aus dem Westen.
Ja, die hatte ich ja auch in Hamburg schon selbst kaufen müssen. Die Hamburger hatten ja auch Geld für nichts. Der Nebeneffekt war, dass Frau Haag, die in Rostock wegen ML nicht weiter beschäftigt wurde, mich nun in Hamburg vertreten konnte. Das ging damals noch. Ein Jahr lang hat also Frau Haag mit großem Erfolg meine Professur in Hamburg vertreten und dann habe ich sie noch nach Oldenburg, in Oldenburg vermittelt, hat sie noch ein halbes Jahr dazu. Also anderthalb Jahre hatte Frau Haag nun auf diese Art und Weise eine qualifizierte Beschäftigung in den alten Bundesländern. Hier war das, sagen wir mal, nicht ganz so gerne gesehen. Ich fühlte mich immer so wie Santa Claus, der durch das Dach einsteigt, oder ne? von oben. Denn der Kommentar, jetzt komme ich zum Vorlauf in Rostock, der Kommentar war als erstes schon wieder so ein Nackenschlag aus dem Ministerium. Und es galt, wie ich von Zeitzeugen weiß, es galten vier Parolen. Erste Parole, nicht umziehen. Zweite Parole, nur mit Vertretern arbeiten. Dritte Parole, niemanden reinlassen. Und viertens, Summe, die Macht behalten. Ich komme gleich noch auf die Personalstruktur. Das war also die, möchte ich mal sagen, mangelhafte Bereitschaft der Sektion, des Fachbereichs, neue Leute reinzulassen, die etwas zu bewegen suchten. Insoweit stieg ich also von oben ein, habe dann aber in den ersten Semestern 4 Stunden Vorlesung gehalten und auch die ersten Staatsexamina hier abgenommen. Ich weiß nicht, war 93 oder was? 93 haben wir die ersten Staatsexamina abgenommen, die aufgrund des Zusatzstudiums abgelegt werden konnten. Da hatten wir da 80 Kandidaten oder sowas. Das war ein Riesenberg, der abzuarbeiten war. Aber, das muss ich auch sagen, die Ergebnisse waren die waren genauso gut wie heute. Das heißt also, gelernt hatten die Studis schon etwas. Sie hatten also Wissen. Und ich habe damals Herrn Moll auch gesagt, sie brauchen sich wegen ihrer Ausbildung nicht zu verstecken, meinte aber an der Sache des empirischen oder auf der Ebene des empirischen Wissens. Punkt 4.1 ist jetzt Erneuerung, Abteilung, Personal. Die Sektion Geschichte hatte 40 bis 45 Lehrkräfte. Und nahm alle 2 Jahre, wenn ich mich nicht irre, 20 Studenten auf. Das war ein Verhältnis, das also ein Missverhältnis, denke ich, war und so sich auch nicht halten ließ. Also, wenn Herr Mäßig sagte, es wäre doch gut gewesen, die paradiesischen Zustände der DDR in die Bundesrepublik zu exportieren, was die Personalausstattung angeht, das war irreal, das war nicht erreichbar. Wir haben verschiedene Ebenen zu unterscheiden. Zunächst einmal die Ebene der Professoren, dann die der Dauerangestellten, dann der Assistenten. Die Professoren gingen in den Vorruhestand. Herr Wildenhain hat mir im Ministerium dazu nur ein Wort gesagt: alle. Er hatte nämlich Akteneinsicht genommen. Allerdings nicht Harry Wüstemann. Harry Wüstemann machte Ur- und Frühgeschichte und machte das als Professor weiter. Es gab nun beim Personal ein zweistufiges Verfahren, nämlich erstens die Überleitung und dann gab es die Übernahme. Die Überleitung bedeutete, dass alle Wissenschaftler überprüft wurden aufgrund ihrer Schriften, ob sie und inwieweit sie nach dem Hochschulrahmengesetz der Bundesrepublik qualifiziert waren für eine C4, eine C3-Professur, für eine Dozentenstelle oder eine Assistentenstelle. Man hat das vor allem ab Habilitation aufwärts gemacht. Im Fach Geschichte in Rostock wurden damals übergeleitet, also anerkannt als qualifiziert für eine C3-Professur, Ilona Buchsteiner und Jula Papay. Andere nicht. Es gab dann die Übernahme, also wer die Überleitung geschafft hatte und anerkannt war für eine bestimmte Professur, konnte übernommen werden. Sofern der Bedarf da war und eine Planstelle da war. Hierfür gab es Kommissionen, Übernahmekommissionen. Wer in der Übernahmekommission saß, hatte damit einen Anspruch auf Dauereinstellung. Das war ein Mitglied der Sektion bzw. des Fachbereichs Geschichte. Und der erste Sprecher, weil der ja auch unbequeme Entscheidungen fällen musste, bekam auch den Anspruch auf Dauereinstellung. Und strittig war es, mit der Ehrenkommission. Herr Papay saß in der Ehrenkommission. Die hatten eigentlich auch einen Anspruch auf Dauereinstellung. Aber das war strittig, das haben wir aber später erreicht. Unstrittig war auch, dass es eine Didaktik geben müsse. Und Günter Kosche, der im Winter hier noch erscheinen wird, ist sofort übernommen worden, damals als eine Art Oberstudienrat im Hochschuldienst, aber im Grunde war es eine unbefristete Angestelltenstelle zum Zwecke der Fortführung des Gebiets der Didaktik. Man hat von dem vorhandenen Personal zunächst einmal die Dauerstellen besetzt, also das Mitglied in der Übernahmekommission, der erste Sprecher, ich sage Ihnen auch gleich, wer das war, und die anderen wurden auf befristete Stellen übernommen. Also es erhielten Frau Buchsteiner, Herr Papay und Herr Schadkowski als Habilitierte befristete Zweidrittelstellen. Ich hatte damit übrigens nichts zu tun, das war alles vor meiner Zeit geschehen. Ich habe aber mich darüber einigermaßen entsetzt, weil nach meiner Auffassung bis heute es den Qualifiziertesten gebührt hätte, auf die ersten Dauerstellen zu kommen. Da ich an den Überleitungen als Gutachter betätigt war, ich nenne jetzt hier keinen Namen, weiß ich genau, was ich sage. Mit Abstand die Beste aus dem ganzen Laden war Frau Buchsteiner. Und nach meiner Vorstellung hätte sie sofort Sprecherin des Fachbereichs des Neuen werden müssen. Sie war es aber nicht. Aus Gründen, die eher politischer und nicht wissenschaftlicher Natur sind. Sie hatte schon zu DDR-Zeiten den Mund aufgemacht und galt bis zu ihrem Tod als Verräterin, weil sie mit dem Klassenfeind paktierte. So habe ich es gehört. Sie sah es anders. Sie hat als einzige, meine ich, jetzt von Herrn Papay abgesehen, die Chancen genutzt, ihr Gebiet, nämlich Agrar- und Adelsgeschichte, grundlegend zu modernisieren. Befristete Stellen, jetzt bin ich bei den Assistenten, befristete Stellen erhielten die Assistenten. Nach Hochschulrahmengesetz waren Assistenten für 6 Jahre einzustellen zum Zweck der Habilitation. Und zwar nach dem Hochschulerneuerungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 3+3, 3 Jahre Vorlauf, dann eine Art Begutachtung, Verlängerung 3. Aber es war Ziel Habilitation. Es wurden übernommen für die Wissenschaftsgeschichte Peter Jakubowski. Er hatte ein Projekt Zeitschriften und Aufklärung. Es wurde übernommen Rainer Mühle. Er hatte ein Projekt, also Habilitationsprojekt, Migration aus Mecklenburg im 19. Jahrhundert. Es wurde übernommen Rolf Rehberg mit einem Arbeitsgebiet der schottischen Geschichte und Kerstin Obstadt für Nationalsozialismus in Mecklenburg. Also eine breite Streuung. Sprecher des Fachbereiches waren zunächst Herr Münch, der bekam dann die Dauerstelle. Dann wurde es Herr Papay, befristet auf einer Zweidrittelstelle. Ab 1994 war ich es selber, also der Herr Krüger. Dann Herr Völkel ab 96, Herr Gruner 98, Werner Müller 2000 und ich nochmal 2002. Herr Völkel 2004 und Herr Gruner ist es jetzt ab 2006. Sprecher des Fachbereichs oder Direktor des Instituts war früher eine einflussreiche Stelle, hat jetzt aber eigentlich nicht mal mehr den Charakter einer Repräsentationsstelle, zu sagen haben die Direktoren im Grunde nichts mehr. Was ich mir vorstellte, womit ich aber gescheitert bin, was ich mir vorstellte, war, wir können nach der Habilitation der 4 Assistenten nach dem Hamburger Modell der 1970er Jahre sie übernehmen, zumindest in Teilzeitbeschäftigung, das war in Hamburg so, mit dem Titel außerplanmäßige Professoren, und hätten dann ein sehr leistungsfähiges Institut oder ein sehr leistungsfähiges Fach gehabt. Meine Zielvorstellung in der Wissenschaft war, zu verankern und auszubauen Geschichte der DDR, Agrargeschichte, und dann Datenverarbeitung in der Geschichte. Ich wollte gründen eine norddeutsche historische Datenbank, und ich bin in vielen Dingen total gescheitert. Erstens, die Assistenten haben nicht habilitiert, nicht einer. Wenn Sie das hochrechnen, 24, Peter Jakubowski ging schon nach 3 Jahren, 21 Dienstjahre BAT2 ohne Ergebnis. Nichts von einer Qualifikation, nichts von einer Chance einer Dauereinstellung. Ich weiß noch nicht, ob ich es geschafft hätte, aber bar einer qualifizierten Nachwuchsgruppe ist also diese meine, Sie können es jetzt ja auch einen Traum nennen, von einer Integration vielversprechender Nachwuchswissenschaftler aus der Wilhelm-Pieck-Universität zu bringen in eine neue Zeit der Freiheit in Forschung und Lehre. Das war total daneben. Und die Zielvorstellung in Sachen der Wissenschaft, ich war ja nicht daran beteiligt, ist im Grunde durch die Gründungskommission, die das Fach neu einrichtete, in keiner Weise oder doch nur sehr rudimentär berücksichtigt worden. Die Gründungskommission, die also das Fach Geschichte neu einrichtete, stand unter Vorsitz von Helmut Neuhaus. Den kenne ich noch aus Marburger Zeiten, als er in der alten Geschichte studentische Hilfskraft war. Sehr nett und bestimmt sehr solide. Aber für methodische Innovation hatte er relativ wenig Sinn. Und die Gründungskommission hat nun das Fach Geschichte eingerichtet, nach dem, möchte sagen, nach dem westdeutschen Muster einer Minimalausstattung. Es gab Professuren, eine Professur für alte Geschichte. Die wanderte dann an das Institut für Altertumswissenschaften, das neu gegründet wurde und eifersüchtig darauf achtete, dass bloß nichts aus der Geschichte etwa an Einfluss in die Altertumswissenschaften kommen könne. Es gab eine Professur für die Geschichte des Mittelalters, für die Geschichte der Neuzeit, 16. bis 18. Jahrhundert, Geschichte der neuesten Zeit, Zeitgeschichte, internationale Beziehungen und Geistesgeschichte und eine Professur für Landesgeschichte, wenn ich richtig gezählt habe, 6. Berufen worden sind zunächst einmal der heutige Zeitzeuge, also ich bin berufen worden 1993, dann für das Mittelalter Werner Rösner aus Göttingen, der ein Winter hier auch gelehrt hat, aber dem das hier zu ungemütlich war. Der saß am liebsten bei Mutti im Reihenhaus in Nikolausberg über Göttingen und hier meinte er, müsste Strom sparen, legte seine Würstchen aufs Fensterbrett. Also das konnte nichts werden. Das hat er selber erzählt. Und dann über Platz 2 Tillmann Schmidt. Es kam Markus Völkel für die Geistesgeschichte, 94 Herr Gruner für die neueste Geschichte. Und dann, da darf ich mal sagen, war das ein zufälliger Glücksfall, Werner Müller über Platz 2 auf die Professur für Zeitgeschichte, die aber vorgesehen war für internationale Beziehungen. Und der Werner Müller macht ja nichts, was damit irgendwie zu tun hätte. Werner Müller macht ja nur gerade Sozialismus und DDR-Geschichte. Zufällig, weil über Platz 1, da will ich jetzt nicht drüber reden, weil Platz 1 also nichts wurde, haben wir Müller einfangen können. Das war ein Glückstreffer für mich, weil ich wusste, das war die Zielvorstellung. Wir müssen in Rostock DDR-Geschichte machen, wissenschaftlich. Und zwar nicht, um eben in einen primitiven Antikommunismus zu verfallen, sondern um das wissenschaftlich aufzuarbeiten. Und damals war es ja die Zeit, das war ja wie ein Glaubenskrieg, da durfte man das Wort links ja hier in Mecklenburg gar nicht in den Mund nehmen oder so, da war man gleich verdächtig als ganz schlimmer Linker oder so etwa. Also es war eine Stimmung des Glaubenskrieges in der damaligen Zeit, wo ich mir klar war, da muss wissenschaftlich etwas geschehen, um das aus dem politischen Kampfgeschäft mal rauszubringen. Und da war also der Zufall auf meiner Seite. Da habe ich dann etwas erreicht, ohne dass ich, sagen wir mal, einen Verdienst daran hätte. Die Professur für Landesgeschichte ist verloren gegangen. Durch eigene Dummheit und gegen meinen Willen. Die Landesgeschichte ist in der ersten Liste präsentiert worden mit Ernst Münch an der Spitze. Das ist auch gar kein Geheimnis. Aber er war nicht übergeleitet. Und Steffi Schnur, die Ministerin, hatte klar gesagt, wenn mir auf einer Liste jemand präsentiert wird, der nicht übergeleitet ist, also nicht anerkannt ist als C3 qualifiziert, betrachte ich das als einen Affront. Die erste Liste ging also mit diesem Namen dahin und kam prompt zurück. Beim zweiten Mal, ich bin da überstimmt worden, hat man dieselbe Liste eingereicht mit demselben Spitzenkandidaten, mit dem Erfolg, dass das Ministerium dann die Stelle gestrichen hat. Und alle Versuche, sie zu retten, nämlich durch Umwidmung, ich wollte sie widmen in Richtung historische Demografie, also das der Datenverarbeitung. Und wir hätten damals vermutlich Arthur Imhoff bekommen können. Wir sind gescheitert in den oberen Instanzen. Dekan war damals Hans-Jürgen Wendel und Rektor war damals Gerhard Maes. Sie haben es beide verhindert und die Stelle ging dann in die Romanistik. Und über die Tüchtigkeit der Romanistik möchte ich mich hier nicht äußern. Insoweit sind wir reduziert. Herr Münch ist selbstverständlich, habe ich sofort gesagt, der Fachvertreter für Landesgeschichte und er hat dann eine außerplanmäßige Professur bekommen, wobei man den Unterschied ja gar nicht merkt. Also ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen auf dem Konto oder so, das ist ja, hätte er sofort haben können. Also das ist gescheitert. Wir haben nach und nach neue Assistenten einstellen können, zum Teil durch Bewilligung neuer Stellen, zum Teil eben durch Ausscheiden der anderen. Ich nenne sie mal in der Reihenfolge jetzt der Zeit. Zunächst war Fred Mrozek Assistent. Ich nenne ihn den Gründungsassistenten, weil er die organisatorische Arbeit, die wir noch gleich besprechen wollen, mit zu gestalten hatte. Dann kam Stefan Kroll für die Neuzeit, es kam dann Jan-Peter Schulze für die Neuzeit, es kam Matthias Schulz für die neueste Zeit bei Herrn Gruner, jetzt ist es Iris Borowy, es kam Nicole Reinhardt für die Geistesgeschichte, Andreas Petschar für die Geistesgeschichte, Sven Wichert fürs Mittelalter, Wolfgang Erik Wagner fürs Mittelalter, der inzwischen aber Juniorprofessor ist, und es kam schließlich Mario Niemann für die Zeitgeschichte, der jetzt aber die Agrargeschichte auf Dauer, wenn Sie wollen, in einer gewissen Nachfolge für Frau Buchsteiner innehat. Die personelle Erneuerung ist nach meinen Vorstellungen nur teilweise gelungen. Es war außerordentlich schwierig, hier Fuß zu fassen. Und das Ergebnis selbst möchte ich nicht kommentieren. Sie wissen, alle menschlichen Gruppen sind normal verteilt. Es gibt meistens mittelmäßige und wenige gute und wenige schlechte. Vielleicht nützt Ihnen die Normalverteilung etwas, um ein eigenes Urteil zu bilden. Die Erneuerung hat also stattgefunden, hauptsächlich unter Westimport. Das war nicht immer glücklich. Aber die wirklich Qualifizierten, nämlich Frau Buchstein und Herr Papay, sind eben vor allem im Hause verhindert und behindert worden, sodass es also für sie schwierig war, sich durchzusetzen. Ich komme zum Punkt 4.2, zum Gebäude. Sie sehen mich ja hier in diesem Gebäude. Das war die Villa am Wilhelm-Külz-Platz 4. Kein Vorwurf, sie war in schlechtem baulichen Zustand. Die Heizung war eine, na, wie eine Familienhausheizung früher, die mit Braunkohle, mit Holz und über Winter 89 kräftig mit Akten geheizt wurde. Es war, da waren auch die Winter noch ein bisschen kalt. Wenn sie montags dorthin kam, herrschten dort 8,3 Grad Hitze, obwohl der Hausmeister um 4 Uhr angefangen hatte zu heizen. Sie konnten dort nicht arbeiten. Es wird über die Direktoren zu den DDR-Zeiten gerichtet, die kamen dann und sagten, hu, ist aber kalt hier, arbeiten Sie mal schön, ich gehe nach Hause. Es war also, es war ein schlechter baulicher Zustand. Ich kann da keinem einen Vorwurf daraus machen, die DDR war nun mal kein reiches Land und die baulichen Zustände waren beklagenswert. Es gab, als Herr Rösener da war, so etwas abenteuerliche Pläne. Der wollte so ein Glaspavillon in den Garten stellen, damit die Bibliothek da rein sollte. Sie kennen aber vielleicht oder erinnern noch die Parole nicht umziehen. Es gab Möglichkeiten, in die Ulmenstraßenkasernen umzuziehen. Es gab die Möglichkeit, hier in die August-Bebel-Straße einzuziehen. Das wurde von den damaligen Leitenden der Sektion des Faches brüsk zurückgewiesen. Als ich nach meiner Ernennung im Frühjahr 1994 mich mal dann an das Dezernat Technik wandte und den Leiter, ist bis heute Herr Dr. Knut Böttcher, einlud, da sagte er, ist ja manchmal so ein bisschen, soll man dann draufgehen, ich habe noch nie was von Nöten des Faches Geschichte gehört. Das ist zum ersten Mal und Sie können hier gleich in der August-Bebel-Straße 3 Stockwerke haben. Dann haben wir angefangen, den Auszug, den Umzug zu planen. Denn das ist ein Bürohaus, das besteht aus standardisierten Betonschachteln übereinandergesetzt. Das ist für Büros geeignet. Das ist tragfähig. Es liegen genügend Leitungen drin, genug Elektrizität. Es ist also gegenüber der Villa am Wilhelm-Külz-Platz das richtige Gebäude für ein Seminar. Übrigens auch ein gutes Recycling einer Sicherheitsanlage, das habe ich ja auch im anderen Zusammenhang schon einmal gesagt. Die Zustände in diesem Hause, nachdem es besetzt, befreit und wieder in Nutzung genommen war, waren abenteuerlich. Von der dritten bis zur sechsten Etage war die Hautklinik eingezogen. Und wenn man morgens am Fahrstuhl stand, dann kamen die Leute mit solchen Verbänden, mit solchen Ausschlägen. Die Institute waren lustig eingezogen, wo nur gerade Platz war. Also die Soziologie saß in der zweiten Etage, die Germanistik weiter oben. Die hatten das irgendwie in der Wiesbaden-Besetzung so ist. Und komme ich aber gleich darauf, dass das auch für die Bibliothek oder für Bibliotheken erhebliche Nachteile hatte. Das Wichtigste ist ja, denke ich, die Bibliothek. Aber wir haben dann mit Hilfe des Dezernats 6 diesen Umzug gemacht. Und dann mit so einem ganzen Institut umzuziehen, ist ja nicht ganz leicht. Frau Heine, unsere Sekretärin, sagte stoßseufzerhaft noch in der Villa, ob ich es nochmal erlebe, dass wir ordentliche Büros kriegen. Und da habe ich ihr gesagt, der Frau kann geholfen werden. Und es wurde. Das heißt, wir sind im Sommer 1994 umgezogen in notdürftig gewiss, also die waren ja nun tapeziert mit Raufaser, weiß gestrichen, dann dieser Standardteppich da drin, in diese Büros in der sechsten Etage sind wir dann im Sommer 1994 eingezogen. Und nachdem, darauf komme ich ja noch, das Dokumentationszentrum hier gegründet worden ist und also der Knast Uni wurde, haben wir hier noch weitere Räume in Beschlag genommen, was ganz gut ist. Auch hier sitzen wir hier in einem solchen Raum und haben drüben Platz gemacht für die Computerpools, die ja auch so ein bisschen nach und nach angewachsen sind. 4.3 ist der Punkt Bibliothek. Ich denke, dass ich bei der Bibliothek sehenswerte Erfolge erreicht habe. Das ist auch unstrittig. Die Bibliothek in der Villa war, das sage ich ganz polemisch, die gebaute sozialistische Ausbildung, in dem das alte Wohnzimmer der Lesesaal war. Das macht nichts. In diesem Wohnzimmer standen die Klassiker zum Auswendiglernen. Sie wissen, dass das DDR-Ausbildungssystem dem Französischen entspricht, standardisiertes Wissen, Auswendiglernen, in der Prüfung abfragen und 30 Jahre lehren. So, das ist ein bisschen Polemik dabei. So war das. Die Altbestände, die sowieso aus der kapitalistischen Zeitung nichts wert waren, die alten Bücher, die standen in den Übungsräumen an der Wand. Die Fachliteratur stand in den Zimmern der Assistenten, die bessere bei den Professoren. Und die Westliteratur stand in verschlossenen Schränken auf dem Flur in der zweiten Etage und Zugang war nur mit Sondergenehmigung zu erlangen. Und ich sehe noch Frau Syndikus, unsere Bibliothekarin, die zeige ich Ihnen auch gleich noch im Bild, wie sie auf einer schwankenden Holzleiter, so 3 Meter hoch, und wenn sie alte Holz, da denkt man, die fällt da gleich runter, mit dem Schlüssel und dann die Bücher daraus nahm. Nun war ja nach 1990 der Zugang frei, aber baulich waren die ja noch immer da. Und ich kam nun aus einer anderen Tradition. Für mich bedeutete Freiheit von Forschung und Lehre in Bezug auf die Bibliothek. Es gibt eine Freihandbibliothek für alle Bücher, für alle Nutzer. Und das mussten wir verwirklichen. Ich sage Ihnen auch gleich wie. Aber ich habe zuerst Frau Syndikus gefragt, unsere Bibliothekarin. Einige von Ihnen kennen sie noch. Sie ist manchmal so ein bisschen maulig gewesen. Also die ist nah, aber unheimlich nett und unheimlich tüchtig. Das ist die tüchtigste Bibliothekarin, die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Ich habe mit ihr das abgesprochen, wie wir das machen. Und dieses Gegenkonzept bedeutete nun, dass wir erstmal Räume brauchten. Und dann war ich bei dem damaligen Bibliotheksdirektor Peter Hoffmann, der aus Warnemünde kam, und genau dieselbe Ansicht hatte wie ich. Wir müssen frei zugängliche Präsenzbibliotheken aller Bestände für alle Studis haben. Und das Einzige, was er haben wollte, war das System Mauseloch, dass also der Zugang an einer Stelle ist, dass dort ständig Aufsicht ist und dass man sich dann frei bewegen kann. Und dann guckten wir uns das Haus an, sagte Hoffmann, 5 Stockwerke brauchen wir. Und dann habe ich ihm gleich gesagt, das können wir machen, wir müssen die ersten Stockwerke nehmen und über die Nottreppe die Verbindung schaffen und unten ist ein Eingang, das Mauseloch. Und da kommen alle Bibliotheken der Geisteswissenschaften rein. Das regt Sie heute nicht auf, weil wir ja auf 3 oder 4 Stockwerken das jetzt auch erreicht haben. Aber das war damals also ein neuer Gedanke und war ein echter Umsturz, eine Revolution der Wissenschaft in der philosophischen Fakultät. Weil bei Verwirklichung die Professoren die Bücher rausrücken mussten, die Assistenten die Bücher rausrücken mussten, weil die Giftschränke zu räumen waren und weil freier Zugang zu allen Büchern etwas Unvorstellbares war. Und es war ja auch zu organisieren. Wir haben damals also 3 Stockwerke freigeräumt, im Frühjahr 94, mit erheblichen Kämpfen. Die Soziologen mussten raus, die Institute mussten raus. Das musste ja freigeräumt werden. Da musste man jetzt ein bisschen herstellen, da mussten Regale rein. Das war aber alles möglich. Und wir sind im Sommer 94, ich möchte schon sagen, mit einer großen Geschwindigkeit, mit ungefähr 50.000 Büchern aus der Fachbibliothek Geschichte dort eingezogen. Wir hatten insgesamt, ich zeige Ihnen jetzt mal das nächste, da ist der Peter Hoffmann, der gerade die Bibliothek eröffnet. Zufällig fielen mir diese Bilder in die Hand. Da habe ich noch ein paar von. Die Bestände mussten in allen Instituten getrennt werden, in einen Magazinbestand und in einen Präsenzbestand. Es gab also uralte Bücher, die wirklich nichts. Es gab die unendlichen Mengen von Klassikern des Marxismus-Leninismus, die also im Magazin besser aufgehoben waren als Platz wegnehmend in einem. Also MEW hat ja einmal gereicht und nicht fünfmal. Wir haben also die Bestände trennen müssen. Und dann gibt es mehrere Arbeitsschritte. Erstmal müssen die Magazin- und Präsenzbestände in den Regalen der Villa getrennt werden. Das heißt, Sie müssen sich jedes Buch angucken. Das machen Sie mal bei 70.000 Büchern, die da standen, oder waren es 60. Frau Syndikus hat es erfunden mit Papierstreifen. Jedes Buch ins Magazin, nicht wahr, kriegt einen Papierstreifen eingelegt, bleibt aber am Standort. Das ist so wie bei Aschenputtel, die Schlechten ins Kröpfchen und die Guten ins Töpfchen, so ungefähr. Wir haben also wochenlang dann Papierstreifen eingelegt, die blieben aber am Standort. Und das Zweite war, dass dann die auch noch ungefähr grob sortiert werden mussten. Ich weiß nicht, ob Sie mal alte Bücher gesehen haben mit den unmöglichsten Signaturen. E14 hoch 6, 7, an 8 Stellen. Das waren also Signaturen der 20er Jahre, die durch Zuwachs also völlig unübersichtlich geworden waren. Wir haben jetzt die Regensburger Systematik. Ich kann nicht behaupten, dass ich sie besonders liebe, aber sie ist sehr praktisch. Das heißt, die Regensburger Systematik geht ja nach Epochen vor und gliedert die Buchbestände also in Epochen. Und wir hatten ja vor, die Bücher waren ja auch in keinem Katalog ordentlich erfasst. Wir hatten ja vor, die Bücher neu zu signieren, ihnen die Regensburger Signaturen zu verpassen und dann auch zu katalogisieren. Das musste ja auch noch geschehen und möglichst alles in einem Arbeitsgang mit verschiedenen Arbeitsschritten. Frau Syndikus hat dann abgeschätzt, was ist der Magazinbestand, was ist der Präsenzbestand und hat, als die Umzugsleute kamen, aufgepasst, dass sie richtig gepackt haben, mit Papierstreifen in den Karton, ohne Papierstreifen in den Karton. Und da war dann gleich schon die Regensburger Signatur drauf, wo das ungefähr hingehörte. Und sie hatte hier in den Zielregalen auch schon die Regensburger Signaturen angeklebt, sodass also beim Umzug integriert sortiert wurde Magazinbestand, dann Freihandbestand, zwar noch mit alten Signaturen, aber schon grob sortiert, wurde das hier gleich eingestellt. Das war also unheimlich geschickt gemacht. Und dann kam, wie gesagt, als erstes im Sommer die Feier der Eröffnung. Da zeige ich Ihnen diese Bilder. Sie sehen also hier Peter Hoffmann, der es eröffnet. Dann Frau Herden, die hinter ihm steht. Ja, hier, das muss ich Ihnen zeigen, das gehört ja dann dazu, dass man die Leute bewirtet. Das ist der zukünftige Lesesaal. Das sind diese kleinen, diese Übungsräume da drüben. Da sehen Sie also Frau Syndikus rechts, Fred Morzweg in jugendlichen Jahren links. Und meine Frau ist da also die kleinere Dame, die hat das alles mit ausgerichtet. Natürlich, dafür gab es ja nie Geld. Das habe ich alles selber bezahlt, den ganzen Empfang und so. Ja klar, da muss man ja einen ausgeben, wenn man eine neue Bibliothek hat. Genau. Das ist also von dem und zeigt also zu wenig Bücher. Ja, und dann, was passiert? Sie sehen hier also den Herrn Morzek, dann sehen Sie mich, auch noch etwas jünger, Peter Hoffmann, Frau Syndikus, Frau Herden und dann Frau Baeker und dann Stefan Siebert dahinter, der in der Bibliothek ja heute auch an ziemlich hoher Stelle steht, jetzt der Leiter der Ausleihe, der ganzen gesamten Ausleihe. Und dann damit auch mal Bücher aufs Bild kamen, habe ich gesagt, nun mach doch wenigstens mal ein Bild mit Büchern. Und so sah das ungefähr aus. Und natürlich, die guten Hausfrauen waren schon wieder längst beim Abwaschen, weil man ja nach so einem Empfang auch abwaschen muss. Natürlich, auch das machte Frau Syndikus ohne Problem. Ich habe mich auch beteiligt, da sehen Sie mein Handtuch da. Ja, stimmt sogar. Aber dass Sie sehen, ja, und nun kommt, das war es auch schon. Nein, nun kommt der Magazinbestand. Hier unten im Telekom-Keller, da war was frei. Das war so Stock minus 2 unter der Erde oder sowas, da ziemlich weit unten. Und da habe ich dann, wir hatten wenig Geld, ich habe dann bei AS diese billigen Holzregale gekauft, da haben wir 12.000 Bücher reingestellt. Das war unser Magazin. Und dann gab es noch ein extra Magazin, das war draußen am Lahkanal. Und hier sehen Sie Eiko Lange, der war damals bei uns studentische Hilfskraft, das haben wir eingeräumt. Wir haben, das Bild habe ich jetzt irgendwo verbummelt, wir haben dann, ich hatte einen Blaumann an, haben wir dann eigenhändig diese Regale aufgestellt, die ein bisschen befestigt. Irgendwo sehen Sie, glaube ich, auch noch so ein paar alte Bretter. Hier. Da oben. Da ist uns so ein Brett, das ich von zu Hause mitgebracht habe, damit die so gegeneinander halten, weil die sonst verschwanken, die Dinger. Ne? Und hatten also im Telekom-Keller dann unsere 12.000 Bände, die auch zugänglich waren als Magazinbestand, und die anderen waren dann also, sagen wir mal, weiter ausgelagert und sind zum Teil dann überhaupt abgegeben worden. Und nun kommt aber der Clou. Als wir eingezogen waren, das war ja nun Juni 2004, zeigte sich bald, die Bibliothek ist zu klein. Ja, wundert Sie das? Nein. Da gab es dann die abenteuerlichsten Vorstellungen. Wir stellen auf den Fluren noch Regale auf. Also in den Fluren, das ist verboten, aus Sicherheitsgründen. Dann stellen wir Stahlschränke auf. Geht auch nicht. Und dann war ich zufällig beim Kanzler, auch zusammen mit Herrn Hoffmann, und da klagte er auf und sagte, also dieses Michaeliskloster, sagt er, kein Mensch will da einziehen. Das ist ja doch mit so viel Geld hergestellt worden und es gibt Pläne, es aufzustocken. Es hatte früher nur ein Stockwerk, die neuen Stockwerke sind später dazugekommen und da sollen die Sondersammlungen der UB rein, die Rara und ich weiß nicht, die Germanisten wollen nicht, und ich sagte, ich gebe das jetzt bald an Warenhaus. Und da habe ich gesagt, Herr Hoffmann, ich habe dafür jemanden, der da reinpasst, nämlich die historische Fachbibliothek. Das gehört sich auch so, denn wenn oben die Rara und die alten Bücher stehen, müssen die Leute ja sowieso an die historischen Nachschlagewerke. Also wir ziehen ein. Dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich Frau Syndikus gefragt, ziehen Sie zum zweiten Mal um? Da sagte sie, natürlich mache ich das. Wir sind also in einem Jahr noch einmal dann mit 40.000 oder 50.000 Bücher da raus und da rein. Und seitdem... Ich will jetzt nichts über die Anfeindungen sagen. Und seitdem haben wir eine schöne Bibliothek. Ich sage Ihnen, es ist die schönste Fachbibliothek, die ich kenne. Und wir haben dann mit viel Fleiß die Arbeiten, die anstanden, gemacht. Also zum Beispiel die Vergabe der neuen Signaturen. Ich glaube, dass es da in der Fachbibliothek Geisteswissenschaften immer noch alte Signaturen gibt. Wenigstens hat mir das Frau Syndikus mal gestanden. Während wir im ersten Winter total den Bestand umgestellt haben. Das heißt, neu signiert, neue Schilder aufgeklebt und neue Katalogkarten gedruckt. Wir hatten ja noch keinen elektronischen Katalog. Der ging ja bis 98. Und da habe ich von einem meiner Hamburger Schüler so ein kleines D-Base-Programm schreiben lassen. Wir konnten in einem Arbeitsgang die Bücher auf Bestellzettel schreiben und aus derselben Datenbank nachher die Katalogkarten drucken. Und hier in den Geisteswissenschaften hatten wir schön ihre Klappermaschinen, da wurde der Bestellzettel mit 6 Durchschlägen und dann, wenn das Buch da war, wurde mit der Hand natürlich wieder die Katalogkarte geschrieben. Das hatten wir alles schon automatisiert und waren also ruckzuck damit fertig. Und wir haben auch die Mediothek eingerichtet. Sie wissen, dass sie nicht benutzt wird. Das wusste ich damals nicht. Wir haben vom Gymnasium in Parchim einen gesamten Schallplattenbestand eines Gymnasiums oder einer EOS der DDR gut verwahrt eingefangen. Die Schallplatten, wir haben Videos gekauft. Es sind aber nicht, in meinem Verständnis, sind also zu wenig benutzt worden. Nun gab es eine schöne Bibliothek. Und es gab auch Bestände. Aber es gab erhebliche Lücken. Die DDR hatte, das haben wir immer wieder gehört, Devisenknappheit. Sie hatte aber auch andere Gründe, nicht zu viel Westliteratur anzuschaffen. Und im Grunde fehlte von 1950 Erscheinungsjahr bis 1990 Erscheinungsjahr der größte Teil der westdeutschen Fachliteratur für Geschichte. Und das ist ja, kriegt man ja nicht wieder hin. Wir haben dann begonnen, Gelehrtenbibliotheken, also von lieben Toten, wenn Sie so wollen, leben, einzuwerben und zu bekommen. Der erste große Coup, den ich landen konnte, war die Bibliothek meines Lehrers Gerhard Österreich. Das waren 2500 Bände, ungefähr 80.000 Mark wert damals. Frau Österreich, die Österreich-Witwe, war gerade dabei, in so einen Wohnstift umzuziehen, sagte, ja, was soll ich denn damit machen? Die Antiquare stehen hier bei mir schon auf der Matte, die wollen die alle kaufen. Sag ich, Frau Österreich, die geben sie doch lieber uns, wir brauchen die in Rostock. So, ja, sagte, darüber lässt sich ja reden. Und dann kann man ja hochschätzen, was das wert ist. Wir rechnen immer so 30 bis 33 Bücher auf einen Meter und dann das Buch 30 Mark und dann hat man ungefähr eine Summe von 80.000 Mark bei diesem Bestand. Also eine Pauschalrechnung. Und nun kommt die Finanzierung. Ich bin am 3. Dezember in Schwerin von Steffi Schnur, der Kultusministerin, ernannt worden. Und damals gab es eigentlich Geld ohne Ende. Und dann sagt sie, ja, es ist ja eigentlich schade. Bei Ihrer Gründungsprofessur sind es ja noch 120.000 Mark, aber die verfallen ja nun, weil ja in der nächsten Woche Haushaltsschluss ist. Und da habe ich ihr gesagt, her die Mäuse. Ich kaufe eine Bibliothek für 80.000 Mark. Und habe also die Österreich-Bibliothek der Frau Österreich, das geht ja dann rucki zucki, in 3 Tagen habe ich ihr die Bibliothek abgekauft für 80.000 Mark. Und Frau Österreich sagt, das Geld will ich gar nicht haben, das gebe ich euch zurück. Und das ist der Grundstock für die Österreich-Stiftung. Wir haben ja in Rostock die Österreich-Stiftung, die Dissertationsdruck fördert und ein Stiftungskapital von ungefähr jetzt 65.000 Euro hat. Der Großteil stammt aus dem Ankauf, dem Ankauf der Österreich-Bibliothek und der von Frau Österreich großzügig gemachten Stiftung, die noch 30.000 draufgelegt, nochmals draufgelegt, um dies zu unterstützen. Wir hatten damit die Frühneuzeitliteratur bis zum Todesjahr Österreich 78, also bis 1980, hatten wir eigentlich zusammen. Wir bekamen geschenkt die Bibliothek von Fritz Ernst mit etwa 2.000 Bänden. Wir bekamen dann, das hat Herr Müller eingeworben, geschenkt die Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung in Würzburg. Die löste so mal eben eine Akademie auf. Das waren 40.000 Bände. Die haben hier im Haus gestanden, waren aber zum großen Teil Dubletten. Und was Sie unten sich da so im Selbstbedienungsladen da nehmen können, das ist zum großen Teil aus dem Würzburger Bestand. Wir haben von Hermann Weber 2.000 Bände bekommen. Hermann Weber, den DDR-Forscher, der in Mannheim das Institut zur Geschichte des Sozialismus hatte. Das wurde aufgelöst, weil es ja nun nicht mehr brauchte nach der Vereinigung. Da haben wir wenigstens die Bücher bekommen. Die wollte, ich glaube, die GAUK-Behörde in Berlin kaufen. Und dann ist aber Werner Müller darauf gekommen, dass eine Behörde nicht eine Behörde verkaufen darf. Geht ja nicht. Die dürfen ja keine Einnahmen erzielen. Die konnte nur verschenkt werden, dann an uns. Und der letzte große Fang, den ich machen konnte, war die Fritz-Fischer-Bibliothek. Fritz Fischer, also Griff nach der Weltmacht, hatte eine Bibliothek von etwa 3.000 Bänden. Er war gerade verstorben. Und die Bibliothek sollte entweder verkauft oder verschenkt werden nach Oxford. Und die Oxforder, Pogge von Strandmann, wollte ein Fischerzimmer einrichten. Und ich kriegte also aus Hamburg den Tipp, vielleicht bemühen Sie sich mal. Dann bin ich also nach Hamburg gefahren, habe mich mit Frau Fischer, einer Reederstochter aus Bremen, glänzend verstanden. Und dann habe ich ihr gesagt, Frau Fischer, Ihre Bibliothek, die brauchen wir. Es ist Ihre nationale Pflicht, sie uns zu schenken. Wortwörtlich. Und Frau Fischer hat gesagt, ja. Aber sie wollte keine Umzugsfirma im Haus haben. Eine vornehme alte Dame, nur auch schon, sie ist jetzt auch schon fast 90. Ihr Mann war mit 90 gestorben, das war im Jahr 2000. Und dann sage ich, ja, das machen wir. Dann bin ich mit Mike Jensen, Hilfskraft damals, und meiner Frau, sind wir nach Hamburg gefahren, hatten vorher von der Umzugsfirma da 80 Kartons abstellen lassen, nur wir haben dann eigenhändig die Bücher eingepackt. Hochqualifiziertes Umzugspersonal. Und dann noch die Regale abgebaut und vorsichtig, und Frau Fischer zog dann nämlich auch um in ein Wohnstift nach Bonn. Das war also ein guter Zeitpunkt. Und da haben wir die Zeitgeschichte auffüllen können. Und vielleicht sehen Sie es ab und zu mal in den Büchern drin. Manchmal ist es gestempelt und manchmal nicht. Also die Bibliothek, da möchte ich sagen, können wir ganz zufrieden sein. Wir haben mit der Fischer-Bibliothek schon viele Dubletten bekommen, die wir dann zum Teil weiter verschenkt haben an unsere Partneruniversität Stettin. Und wir haben sie zum Teil auch verschenkt. Das heißt also, was das angeht, waren wir dann ganz gut, wenigstens bis Erscheinungsjahr ungefähr 1990, 95. Und danach, wissen Sie, beginnt ja das Zeitalter der ständigen Etatkürzungen. Da wird es dann etwas dünner und etwas schwieriger. Aber im Grunde die Lücken, so bis 1990, haben wir auf diese Art und Weise ganz gut ausfüllen können. Wir haben das auch veröffentlicht. Ich habe jetzt bloß die Schriften unten vergessen. Punkt 4.4 ist das Dokumentationszentrum. Ja, das nützt nichts. Die Zeit läuft. Das Dokumentationszentrum für die für die Opfer deutscher Diktaturen im Plural. Das war nicht meine Erfindung. In Nationalsozialismusforschung haben wir ihn nie betrieben. Wir können das auch nicht ganz gut. Das ist uns also von der Landesregierung aufgedrückt worden. Meine Vorstellung war immer ein Dokumentationszentrum für die Geschichte des Sozialismus der DDR. Und es ergab sich, da bekamen wir auch den Tipp aus Schwerin, dass die Justiz dieses Gebäude loswerden wollte. Das Gefängnis war ja, ich glaube, 92 nach Bützow verlegt worden. Dann war hier das Grundbuchamt eingezogen. Und als das Grundbuchamt ein neues Gebäude hatte, stand das also leer. Und der Justizminister wollte es so ganz gerne loswerden. Wir haben dann sehr bald, also Werner Müller und ich, sind dann häufig nach Schwerin gefahren. Also als der Harald Ringsdorf noch Wirtschaftsminister war, da waren wir schon bei ihm im Ministerium, haben ihm das vorgetragen. Wir brauchen das Gebäude und wir brauchen diesen Schwerpunkt und wir brauchen eine Stelle, natürlich. Es geht um Stellen. Naja, sagt dann der Harald Ringsdorf, da gibt die Regine eine Stelle und der Justizminister eine Stelle, dann habt das doch. Und als er Ministerpräsident war, ist es ja auch in etwa so geworden. Wir haben gesprochen mit Joachim Gauck. Den habe ich bei mir am Armutstisch dazu bringen können, die Präsentation zu übernehmen. Denn die Universität ist ja kein Museum. Wir können nicht präsentieren. Wir wussten aber, es gibt in Waldeck, das war gesetzlicher Auftrag der Gauck-Behörde, es gibt dort eine Ausstellung. Da kommt aber niemand hin, weil es ja so weit weg ist. Und es muss ein besserer Standort her. Und wir haben dann mit Joachim Gauck abgesprochen, zusammen mit Ingo Richter, der ja auch noch herkommt. Er kriegt hier eine Etage und dupliziert, wenn er sie in Waldeck behalten will, seine Ausstellung und richtet hier in eine Präsentations- und auch Gedenkstätte ein. Wir waren uns immer nicht ganz einig. Die wollen mehr Gedenken, wir wollen mehr Präsentation. Aber es ist jetzt eigentlich eine ganz gute Mischung und es läuft ganz ausgezeichnet. Und wir haben auch mit den Fraktionen verhandelt, also mit der CDU-Fraktion unter Rainer Prachtl und mit der SPD. Und dann waren wir bei Gottfried Timm, den trafen wir mal auf der Straße. Und wir waren auch bei der PDS, die dann sagte, ja, wir sind sehr für die objektive Darstellung der Geschichte, damit endlich mal die Wahrheit über die DDR gesagt wird. Das war so Meinung der... War das das Band? Nö. Nö, das läuft, das ist ja gut. Das schadet gar nichts, weil wir doppelte Sicherheit haben. Mit den Fraktionen aus, war also eigentlich abgesichert. Und so sind wir an dieses Gebäude gekommen, das im Grunde keiner haben will. Im Grunde mögen die das alle nicht. Es ist zu teuer und was man damit machen soll, weiß man nicht. Ich habe das dann damals, da war die Frau Selling noch Leiterin des Denkmalschutzes, da haben wir oben aus dem Fenster gesagt, hier, das Gebäude, habe ich gesagt, das stellen wir mal ganz schnell unter Denkmalschutz. Sie wollen das abreißen. Hat sie sofort gemacht, das steht jetzt unter Denkmalschutz. Wir dürfen hier nichts verändern. Und nun geht es um die Nutzung. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, es lässt sich als Magazin nutzen, wie immer. Denn also Gefangene wollen wir nicht wieder drin haben. Aber man kann an den Wänden Regale aufstellen. Und man hat eine Etage für Gedenkstätte und man kann also noch mehr daraus machen. Und dass es jetzt ein altes Gebäude ist, das in der ursprünglichen Funktion nicht so effektiv sein kann wie ein Neubau, etwa für eine Universität, das ist ja wohl klar. Aber es steht ja schon, kostet nichts. Also insoweit sind es Unterhaltskosten, die das Land tragen muss. Und es hat ja einen hohen Dokumentationswert. Der letzte Punkt ist die Datenverarbeitung. Herr Papay ist von Haus aus Kartograf und kam über den kartografischen Verlag aus Leipzig hierher. Und er hat eine ausgesprochene Neigung schon immer zu Computern gehabt. Er sagte mir damals, das müssen wir machen, wie wenn die Ampel grün wird. Alle stehen und haben bei Rot gewartet und wir gehen auf die Überholspur und sausen an allen vorbei. Und genau das war es. Herr Papay hat also mit den neuen Rechnern, die wir hier aufstellen konnten, die historische Kartografie auf einen Höhepunkt bringen können, der in Norddeutschland unerreicht ist. Nur wir kriegen keine Nachfolge, das ist also, es besteht die Gefahr, dass es wieder verfällt. Aber ganz wichtig ist, dass wir die EDV fest in den Geisteswissenschaften verankert haben. Ich selber bringe ein die historische Statistik, Datenbanken der historischen Finanzsoziologie, das kennen Sie ja vielleicht. Und wir haben bereits 94 oder 95 den ersten Computerpool in Norddeutschland gehabt, da in der 6. Etage, ein ganz kleines, mieses Ding aus heutiger Sicht. Und es ist dann gewachsen und Sie wissen, dass wir jetzt, das war eine echte Großtat auch von Rektor Wendel, dass er uns geholfen hat, die 10. Etage total freizuräumen und dann den großen Computerpool reinzubringen. Und zwar ist das kostenmäßig sogar machbar, weil die Hälfte der Kosten damals wenigstens noch vom Bund kommt. Das heißt, das Land hat einen Eigenanteil, aber die Hälfte kriegen wir geschenkt. Und wir mussten immer nachweisen, dass wir es brauchen. Und zu Anfang dachte ich, meine Güte, die Studis gehen doch nie in Computerpool. Heute wissen sie, dass sie da Schlange stehen müssen. Das hat sich also außerordentlich bewährt, dass wir in diesem Multimedia-Bereich technisch, apparatemäßig, aber auch in der Lehre und auch in der Forschung präsent sind. Dieser Computerpool wird übrigens, das rechnet sich dann besser zusammen mit der Theologischen Fakultät betrieben. Und was ich hier mir notiert habe, historische Demografie sei gescheitert, das ist bedingt richtig. Wenn wir Glück haben, kommen wir damit jetzt wieder in Gang. Das Land hat daran Interesse. Wir haben das Max-Planck-Institut für Demografie. Dort gibt es jetzt einen Direktorenwechsel und es ist nicht ausgeschlossen, dass der neue Direktor ein bisschen Interesse für historische Demografie und nicht nur für Käfer und für Secondhand-Cars hat in ihrem Alterungsverhalten, sodass also wir da etwas erreichen können. Zumindest sind unsere alten Datenbanken, die wir sonst wann gesammelt haben, auch schon in Rostock am Anfang der 90er Jahre, nicht verschimmelt. Die werden noch benutzt. Was ich Ihnen als letztes, und dann kommen wir aber auch zur Diskussion, als Bilanz sagen kann. Misserfolge. Es ist mir nicht gelungen, die Wissenschaftler der Wilhelm-Pieck-Universität zu integrieren. Es bleibt also immer noch das zitierte Verhältnis von Paktieren mit dem Klassenfeind. Also Frau Buchsteiner und Herr Papay, da war es kein Problem. Wir haben kein klares Profil der Innovation entwickelt, denn es war mir von Anfang an klar, wir können etwa die mittelalterliche Geschichte niemals auf den Stand von Freiburg bringen. Wir müssen andere Akzente setzen. Damals habe ich schon gesagt. Das Fach Geschichte hat aufgrund seiner inneren Uneinigkeit, die Ihnen nicht unbekannt ist, keine Durchsetzungskraft. Oder zu wenig. Wir haben genug erreicht. Also ja, aber es hätte noch besser sein können. Als Erfolg sehe ich die Einführung der Freiheit von Lehre, von Lernen und von Forschung. Dieses war, das habe ich Ihnen neulich kurz angedeutet, für einige der fortgeschrittenen Studis 1990 wie ein Rausch, die ja mit ihren Forschungen nun und ihren Forschungsfragen in die Archive fuhren. Ich sagte mit Trabi und mit Zelt, das ist wirklich wahr, sie hatten ja wenig Geld, sie kriegten BAföG. Freiheit, eine eigene Fragestellung zu entwickeln und frei zu forschen, frei an Bücher heranzukommen und frei nach Quellen zu suchen, halte ich für das höchste Gut in der Wissenschaft, was wir ermitteln können. Und ich glaube, dass wir da sehr weit gekommen sind. Freilich auch in der Freiheit zum Scheitern und zum Misserfolg. Wir haben eine sehr gute Bibliothek. Wir haben eine recht gute Ausstattung. Und ich glaube auch, dass wir es erreicht haben, ein verbessertes Arbeitsklima hierher zu bringen. Die DDR war unglaublich, für mich manchmal unfassbar konservativ. Das, was hier die älteren Kollegen von der Ordinarienuniversität erzählen, die war in der DDR mindestens so festgefahren, hierarchisch geordnet wie in der alten Bundesrepublik. Und das, denke ich, haben Sie selber erlebt, ist ja eine graue Vergangenheit, der wir durch nichts nachtrauern wollen. Sodass ich also als das höchste Gut, was wir erreichen konnten, die Freiheit von Lehre, von Lernen und der Forschung. Wobei das Defizit mit zu bedenken ist, dass diese Freiheit, auch die Freiheit der Beliebigkeit, der Nichtpflichterfüllung, der Nichtbetreuung durch die Hochschullehrer bedeutet, indem man sagt, oh, macht man alles alleine. Das ist damit, denke ich, auch gesagt. Aber da will ich jetzt mal Schluss machen, weil es um die Erneuerung des Faches Geschichte ging. Und dann machen wir Fragen und dann müssen wir eine Rednerliste führen. Ziemlich genau, das kann ich aber auch selber. Jetzt darf ich mich bedanken und Sie sind also willkommen. Also jetzt habe ich Katharina Trost. Jetzt lassen Sie mich das bitte aufschreiben, damit es fürs Protokoll stimmt. Noch jemand? Ja, das ist Hilde Michael. Katharina Trost, bitte. Ich fange mit dem letzten an. Nach meiner festen Überzeugung hat man diese Menschen überfordert. Die waren nicht in der Lage, ich habe sie lange genug gekannt, sie waren menschlich sehr nett, sie waren nicht in der Lage, eine zweite Monographie zu schreiben. Und das liegt am System der DDR. Die waren ja alle sortiert. Die Kreativen und diejenigen, die das Maul aufrissen, nicht wahr, die hatten Schwierigkeiten oder kamen gar nicht erst rein. Sodass also hier einfach überfordert waren. Man hat ihnen keinen Gefallen getan. Vielleicht wäre es besser gewesen, aber ich habe es nicht gemacht und hätte es auch nicht gemacht. Vielleicht hätte man ihnen größeren Gefallen getan, sie 90 rauszuwerfen und sagen, sucht euch einen neuen Arbeitsplatz. Da sind 6 Jahre ihres Lebens dahin gegangen, wo sie diese Chance nicht hatten. Und das liegt eben aber von uns aus, ich kam nicht hierher als Ausfähiger, sondern erstmal habe ich das übernommen. Ich hätte es auch so. Ich habe gesagt, haben Sie ein Habilitationsprojekt? Ja, haben wir. Dann habe ich gesagt, haben Sie daran gearbeitet? Ja. Es ist in der alten Bundesrepublik üblich gewesen, dass die Schüler nach den Meistern sich richten, ihre Themen danach. Und da habe ich gesagt, das habe ich auch durchgesetzt, Sie können Ihre Themen behalten, aber weil die Neuberufenen ihre Themen im Grunde schlecht betreuen können, suchen wir für Sie auswärtige Gutachter, die nach 3 Jahren ein Gutachten schreiben und die dann, wie die Habilitationsordnung es fordert, auch nach 6 Jahren das auswärtige Gutachten erstellen. Und dann haben wir sie zur persönlichen Vorstellung zu denen hingeschickt, in Seminare gegangen, Reisekosten aus der Institutskasse, selbstverständlich. Bei einem haben mir 2 der Kollegen, weil der so schlecht war, die persönliche Freundschaft aufgekündigt. Also, wie können Sie einen solchen Mann hierher schicken? Der war wahnsinnig nett, aber er war unfähig. Ganz einfach. Opfer, so meine ich, Opfer des Systems an der Sektion Geschichte. Das sage ich und das müssen Sie mir nicht abnehmen, Sie können sie auch selber fragen. Und das andere mit dem klaren Profil. Das klare Profil setzt voraus, dass sich ein Kollegium im Fach Geschichte einig ist. Und das sind wir ja nicht. Bei der Datenverarbeitung ist an dieser Stelle vor 2 oder 2,5 Jahren noch mehrheitlich erklärt worden, ich habe nur als Direktor nicht abstimmen lassen, das sei ein verzichtbarer Randbereich des Faches Geschichte. Und da hört es bei mir auf. Verstehen Sie, da kann ich nicht. Denn wir hätten selbstverständlich in Sachen der Demografie mehr machen können. Ich bin der Meinung, dass das Fach Geschichte sich aus den Multimedia-Dingen überhaupt nicht ausschalten darf. Es ist eine Berufsqualifikation. Wir werden ja abhängig von diesen Sachen. Wir müssen uns aber einschalten. Aber gucken Sie sich das Programm des nächsten Historikertags an. Oberthema Ungleichheit. Ja, das haben wir vor 30 Jahren schon erörtert. Da ist gar kein Platz. Wir waren in Stockholm mit einer ganzen Sektion mit historischen Informationssystemen im letzten August. Das war die Internationale Stadtgeschichtskonföderation. Da hatten wir eine ganze Sektion. So was können Sie hier überhaupt nicht landen und innerhalb des Kollegiums ja auch nicht. Das heißt, daran, da liegt die Schwäche und wenn Sie so wollen, die Schwäche der Importierten. Natürlich.
Darf ich dazu noch eine Sicher.
Ja.
Lassen. Das ist sein Reden, nicht meins. Wenn es daran schon scheitert, wie soll denn das funktionieren? Also können Sie da nicht dann bei ihm vorsprechen und sagen, hören Sie mal zu, wenn Sie schon so eine Aussage im Fernsehen machen, wäre es doch vielleicht ganz nett, wenn Sie uns dann da unterstützen würden? Also ist das nicht möglich?
Ja, das ist außerordentlich schwierig. Sie wissen, es gibt die Profillinien, ja. die polemisch als 4. Hochschulreform bezeichnet werden.
Richtig.
Das verträgt sich nicht immer mit der Freiheit von Forschung und Lehre, aber Innovationen zu fördern, daran liegt es, denke ich. Und gehen wir mal so die Erfolge jetzt im Multimedia-Bereich. Als ich das erste Mal beim Rektor war, bei Rektor Strohtutter, kommt er mit der Liste, was ist denn Ihr Rang in Geschichte? Naja, sagt er so mittelmäßig oder gar nicht. Und dann sagt er, und Drittmittel sind ja auch nicht toll. Dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, ich bin Drittmittelmillionär, das trifft mich überhaupt nicht. Ich habe so viel Drittmittel eingeworben, Millionen, auf diesem Gebiet. Und das trifft mich nicht. Insoweit ist es ganz richtig, dass von einem Rektor solche Impulse ausgehen. Aber er muss Einfluss nehmen. Und das beißt sich dann manchmal vielleicht mit unserem Dienstrecht. Wenn Sie als Prof auf Leben ernannt sind, nicht wahr, ist es schwierig, Sie bei den Hammelbeinen zu kriegen. Wenn ich es mal so. Ne? Es sind also Schwierigkeiten. Aber es ist nicht Rostock-spezifisch. Ich war ja an genügenden Universitäten. Mir macht an der Universität so leicht keiner ein I für ein U vor. Also das können Sie mir glauben. Ich bin genug umgekommen. Das ist häufig so. Aber dass es, sagen wir, bestimmte Hinweise, bestimmte Förderungen geben muss, das ist ganz sicher. Aber nach meiner festen Überzeugung, da bin ich seit 1980 bei, seit ich Lochkarten hämmere, dass wir unbedingt dieses Fach öffnen müssen für die modernen Techniken. Sowohl in der Lehre, wie auch in der Berufsqualifikation für BAs. Das ist ganz wichtig. Und da ist auch noch viel zu tun. Und da müssten wir sehr viel mehr arbeiten. Aber das bedeutet, dass wir uns mehrheitlich durchsetzen müssen. Und das ist gegenwärtig nicht der Fall. Aber wir haben den. Sehen Sie, was Stefan Kroll macht als Nachfolger von Jula Papay? Das kann sich schon sehen lassen. Und der ist mit mir Millionär, was das angeht. Wir machen das immer zusammen. Gut. Hilde Michael.
Ja. Geschichte hier besetzt. Wie waren Reaktionen, besonders hier im Fachbereich Geschichte, dass man innerhalb der Geschichte DDR-Geschichte betrieb?
Im Sekretariat hieß es, der weiß doch davon gar nichts, der hat doch nicht in der DDR gelebt. Da habe ich spitz geantwortet, wir haben einen Mittelalterhistoriker. Der hat auch nicht im Mittelalter gelebt. So. Und damit war das Thema eigentlich erledigt. Der Erfolg der DDR-Geschichte, das brauche ich hier nicht zu erzählen, ist riesig. Sie alle kennen Herrn Müller, er hat Stärken und er hat Schwächen. Das wissen wir alle. Aber dieses Fachgebiet läuft hervorragend, ist genau richtig. Aber ich denke schon, dass die kritische Auseinandersetzung mit dem Sozialismus, dass das nach Rostock gehört. Und wir haben hier die beste Bibliothek, ich glaube, in ganz Deutschland inzwischen für diesen Forschungsbereich. Und die Arbeiten laufen ja auch. Es bedarf aber auch da, sagen wir, der Tatkraft und der Initiative. Vielleicht, das darf ich ja verraten, der Werner Müller und ich, wir spielen gerne Eisenbahn. Und er hat eine seiner Dieselloks Krüger genannt. Also diese Tigertrommel, ne? Wir waren also ein gutes Gespann, was das durchsetzen geht. Denn eine solche Gedenkstätte, das kriegen Sie nur durch auf der politischen Ebene. Nicht? Das muss oben verhandelt werden. Und ich habe auch das Heftchen mit, Sie können es einsehen, also Regine Marquardt oben, sehen, schon das mit eingeweiht, ne? Das war eine große Sache. Ich habe dummerweise die Bücher vergessen, aber die können Sie einsehen. Es gibt es alles dokumentiert. Weitere Fragen? Frau Hartlich.
Das ist keine Frage, mehr ein Kommentar. Also ich bin ja erst seit 1989 an dieser Universität, seit 1992 Leiterin des Uni-Archivs und habe mich dann aber auch immer bemüht, zu den Historikern Kontakte aufzunehmen. Nachdem sie mich zwischen 90 und 92 das Archiv komplett schlucken wollten, also dem Fachbereich oder als Institut mit unterzujubeln und dort die Leitung zu übernehmen, wir sind aber selbstständig geblieben, war mein Interesse immer so ein bisschen in die Richtung, dass am Historischen Institut auch mehr Interesse für die Bestände des Universitätsarchivs aufgebracht werden. Also ich habe es mehrfach versucht so zu hoffen, wir haben doch auch was da und da könnte man doch auch so. Und das funktioniert erst jetzt, wo Professor Krüger ganz konkret für Vorbereitungen für das Jubiläum Beauftragter ist und wir hier so das gemeinsam entwickeln können, ich Zuarbeit leisten kann, die Ideen von dort kommen, aber so aus dem richtigen Historikerkreis kommt da ganz, ganz wenig und das ist so ein bisschen schade. Wir haben eine ganz lange Geschichte, Tradition und mir als Studentin ist es leider verborgen geblieben, die Leipziger Universitätsgeschichte selber zu erforschen. Das ist so ein Manko, was ich selber empfinde, dass ich für die Stadtgeschichte Leipzig, für die Unigeschichte eigentlich nichts zu DDR-Zeiten auch gelehrt gekriegt habe, mich dafür zu interessieren oder dass uns das nahegebracht wurde. Und das ist eigentlich, denke ich, sehr schön. Jedenfalls die, die bei uns waren im Archiv und die so ein bisschen was machen konnten, empfanden das dann immer als sehr positiv. Und das schaffe ich aber nicht, sagen wir mal, den noch Lehrenden, bei Ihnen ist es anders, aber den noch Lehrenden so ein bisschen zu vermitteln oder da auch ranzukommen. Dass erstmal auch diese Quellen benutzt werden können und das weiß ich auch nicht, wie man das machen könnte in Zukunft.
Wenn wir wollen, ein Defizit in der Ausbildung, das aber besprochen werden muss. Und bei der Freiheit der Lehre ist es also schwierig, das zu verordnen. Christian Hall.
Ja, eine Frage, als Sie nach Rostock gekommen sind,
ja.
Hatten Sie da bestimmte Vorstellungen, bestimmte Klischees, die sich hier erfüllt haben oder die sich nicht erfüllt haben? Weil man ja ein anderes Forschungsumfeld gewohnt war, als hier in der Villa zu sitzen bei 8 Grad.
Ja, also... Ich kannte die DDR durch den kleinen Grenzverkehr. Ich hatte eine Tante in Beutzenburg. Also die Verhältnisse waren mir schon bekannt. Das ist das Persönliche. Ich hatte keinerlei Berührungsängste. Und ich gestehe Ihnen als alter Sozialdemokrat und Gewerkschaftler, ich habe lange Zeit die DDR für eine gesellschaftspolitische echte Alternative gehalten. In jüngeren Jahren, wenn man das nicht so genau kannte. Also für mich ist Sozialismus nicht tot und nicht abgetan. Und ich denke mal, dass die soziale Verantwortung, die heute zu klein geschrieben wird, dass wir die noch sehr viel weiter entwickeln müssen. Das ist das eine. Das andere ist, völlig klar, ich hatte die Möglichkeit, auch nach Oldenburg in Oldenburg zu gehen, war ich auch berufen. Also als ich aus dem Urlaub kam, ich glaube, da war ja eine Paddeltour in Rheinsberg oder so, da lagen in Hamburg beide Berufungen in der Post. Und zufälligerweise kam ich eben erst ein paar Tage später, sonst hätte ich vielleicht den ersten Ruf nach Oldenburg angenommen. Und dann habe ich mir das überlegt und habe mir gesagt, jetzt werden Sie staunen, das klingt wahnsinnig edelmütig, ist es auch. Ich habe mir gesagt, ja, es ist, wie ich Frau Fischer sagte, es ist meine nationale Pflicht, dahin zu gehen. Und das ist doch zu Lasten der Forschung. Gucken Sie mal an, was ich geschrieben habe. Ist doch wenig genug? Das ist immer noch genug. Aber es ist wenig im Vergleich zu anderen. Wenn Sie mich nur messen an der Produktion, nicht wahr, Zeilen oder Wörter, dann ist das eine Folge meines hiesigen Engagements. Das heißt, auf Forschung habe ich weitgehend verzichtet. Ich habe auch skandinavische Geschichte nicht mehr machen können. Das ist mein Lieblingsthema. Aber die Landesregierung hat gesagt, es ist in Greifswald. Und hier kann ich so nebenher. Das heißt, ich habe mich konzentriert. Erstens auf die Lehre. Da habe ich immer großen Wert drauf gelegt. Auf die Betreuung. In einem hohen Maße und auf die Organisation der Erneuerung. Also so mal eben dieses Doku-Zentrum hier einzurichten, ich bin doch früh Neuzeitler, was geht mich die DDR-Geschichte an, verstehen Sie? Das kostet doch alles Zeit und anstatt im Landeshauptarchiv, damals noch Landeshauptarchiv, jetzt noch Landesarchiv Schwerin zu sitzen oder im Uni-Archiv und zu forschen, habe ich organisiert, sich zu Frau Fischer gewandt, Bücher eingepackt. Das ist ja keine Forschung. Stehen Sie? Und das ist insoweit ist es also eine Güterabwägung. Da der Tag nur 24 Stunden hat, ist dieses Engagement für Rostock schon unter Verzicht auf Forschung. Ich habe auch hier geforscht, wie ich finde, ein bisschen wenig. Aber immerhin, ich bin dem nicht fremd geblieben. Aber das ist dann einfach eine Güterabwägung. Und ich halte es in der Wissenschaftsorganisation, wie es auch in der DFG betrieben wird, für völlig falsch, die Menschen nur zu messen an ihren Veröffentlichungen. Ich weiß zwar, wie schwierig es ist, Lehrerfolge und dergleichen zu messen, aber wenn Sie sie nur messen an der Zahl der produzierten Anschläge und die Leerzeichen mitgerechnet, dann ist das einfach zu kurz und zu wenig. Also das will ich dazu setzen. Sodass also die Situation Anfang der 90er bestimmt eine Ausnahmesituation ja war. Aber was ich mir erhofft hatte, dass wir integriert etwas erforschen könnten, das habe ich nur mit Frau Buchsteiner geschafft. Also Frau Buchsteiner, die aus der Agrargeschichte kam und die große Datenbank des Adels angelegt hat, ja, woher hat sie die Programme? Das habe ich ihr dabei gebracht. Wir haben zusammen Lehrveranstaltungen gemacht. Ich hatte mir erhofft, auch mit den anderen zusammen Lehrveranstaltungen zu machen, um erstmal ein neues Lernklima zu vermitteln. Ich bin ja nicht in die Lehrveranstaltung gegangen und habe da geguckt. Ich weiß ja nur, was die aus DDR-Zeiten erzählt haben. Das war also für meine Verhältnisse nicht unbedingt erfreulich. Also das ist das eine. Und dass man dann integriert zusammen etwas macht, das ist alles nicht gelungen. Denn das war in der Abwehrhaltung, in dieser Bunkermentalität wäre das ja ein Paktieren mit dem Klassenfeind gewesen. Sodass ich kann auch ohne die forschen, verstehen Sie? Aber die Erneuerung ist mir da eben auch nicht gelungen und auch nicht in der Forschung. Und das hätte ich gern gesehen. Gerne in der Migrationsforschung weitergemacht oder so, irgendwo, aber ist nicht. Insoweit, deswegen sage ich, ich bin auch zum Teil gescheitert.
Vielleicht nochmal eine andere Frage, die ich jetzt noch nachsetzen würde, wenn es geht.
Ja, ja.
Weil Sie da ein bisschen Kreuz? Also wer war das? Sagen Sie ein bisschen
auf. Ja, das kann ich insoweit öffentlich machen. Der ursprünglich Erstplatzierte auf der Professur für die Geschichte der Neuzeit war ein Frühneuzeitler. Das war ein Herr aus Mannheim, der kam von Schlenke und machte 18. bis 19. Jahrhundert. Herr Papay, der damals Sprecher war, sagte schon, wir haben schon eine Doppelbesetzung. Erst kommt der Krüger, dann kommt der Völkel. Völkel ist genauso Frühneuzeitler. Jetzt hätten wir einen Dritten gehabt. Der sollte aber 19. bis 20. Jahrhundert machen. Und das vergleichende Gutachten oder eins der vergleichenden Gutachten hat genau das bemängelt. Daraufhin ist die Liste so nicht in den Senat gegangen, sondern ist ummöbliert worden. Und sich noch jemand beworben hatte, die Stelle jetzt innehat, nämlich Herr Gruner, hat man Herrn Gruner, weil er auf diesem Gebiet unbedingt ausgewiesen war, hatte die europäische Dimension, er hatte das 19. Jahrhundert, er hatte auch das 20. Jahrhundert, ist er auf Platz 1 gekommen. Und weil der zufällig auf der C3-Stelle für Zeitgeschichte auch stand und da aber wegfiel, hat man dann da gesagt, na, dann kann der Müller das werden. Also das, so ist das. Das ist der Zufall. Aber verstehen Sie, dass damals, ich war auch dafür, dass wir die frühe Neuzeit nicht verdreifachen müssen, sondern wir brauchen das 19., 20. Jahrhundert. Wenn Sie aus dem 18. Jahrhundert kommen, ist für Sie eigentlich das noch die Fortsetzung des Ancien Regime. Sie müssen aber das 19. und 20. Jahrhundert als den Aufbruch in die Doppelrevolution betrachten. Das ist eine andere Zeit. Das ist die Demokratie-Revolution, französische Revolution politisch, und Sie haben die industrielle Revolution. Und dann den Ausblick ins 20. Jahrhundert, Weimarer Republik, die europäischen Diktaturen. Und dann hätten wir ja ab 45 die Zeitgeschichte gehabt. Das war also der sachlich nachvollziehbare Grund. Und insofern bin ich mit der Besetzung nicht unzufrieden. Aber es war ja Wahnsinn eigentlich, die Zeitgeschichte nach 45 mit internationalen Beziehungen zu besetzen. Das war einfach Unsinn. Und das hat die Gründungskommission in Unwissen der hiesigen Verhältnisse, in Unwissenheit des Sozialismus gemacht. Das war eben eine Schema-F-Ausstattung. Und da bin ich froh, dass zufällig uns da der DDR-Historiker reingerutscht ist. Der sonst überhaupt keine Chance gehabt. Der wäre Platz 2 hier, Platz 2 da, ehrenhaft irgendwo wäre er was geworden, aber wir hätten ihn nicht gekriegt. Und das war genau die Professur, die wir brauchten, um diesen Schwerpunkt aufzubauen und zu entwickeln. Und Sie wissen, dass dieses Dokumentationszentrum ja auch ausgestattet ist mit einer Stelle. Herr Morozek hat ja die Dauerstelle da und macht das ja. Das ist ja seine Aufgabe, auf Dauer die DDR-Geschichte zu betreiben. Der macht doch eine ganze Menge. Frage? Heiko? Heiko Marski als Nächster?
Ja, Sie hatten ja vorhin schon angedeutet, dass die Assistenten zum Teil einfach nur unfähig bzw. ungenügend qualifiziert waren,
ja,
zu habilitieren. Und Sie haben gleichzeitig gesagt, dass von den ganzen Professoren in der Geschichte nur drei Professoren, zwei Professoren übergeleitet werden sollten.
Ja.
Jetzt auch rückwirkend betrachtet auf diese Universität zu DDR-Zeiten, heißt es, dass die Masse der Professoren, die hier Geschichte unterrichtet hat, es eigentlich nach heutigen Maßstäben nicht hätte tun dürfen, weil sie einfach nicht gut genug ausgebildet waren und einfach zu schlecht selber geforscht haben?
Nein, das heißt es nicht. Die waren ja hier. Die waren ja ausgewiesen. Es hatte andere Gründe. Es gab bei, deswegen erwähnte ich das Wort alle, es gab bei der Neuformierung der Universität einen Entlassungsgrund für alle. Das war Tätigkeit für dieses Haus. Wer IM war, flog raus. Und wer es verschwieg und es kam dann, flog dann raus. Das heißt also, man hat im Fach Geschichte das sehr elegant mit dem Vorruhestand geregelt. Und Herr Wildenhain sagte mir eben jenes Wort. Harry Wüstemann nicht. Heitz war sowieso raus. Der war in Ehren, nicht wahr? Der war schon 65, der ist im Februar 90 ist er emeritiert worden. Das war gar kein Thema mehr. Aber die anderen. Und ich glaube, Sie haben erlebt, dass Georg Moll sehr ehrlich darüber gesprochen hat. Oder waren Sie da nicht da? Ich denke mal, das ist ganz deutlich. Also die Ebene. Die anderen, die habilitiert waren und noch keine Professur inne hatten, die wurden, wie gesagt, überprüft. Diejenigen, die auch so bleiben wollten, auch. Und es hat Universitäten gegeben, in denen man nach der Überleitung auch die Übernahme so gestaltet hat, dass die übergeleiteten Stellen kriegten. Ich hatte aber keinen Einfluss, überhaupt keinen. Sie können sich das auch vorstellen, das war eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten im Zeichen von Helmut Kohl. Und wenn die CDU etwas kann, Personalpolitik treiben, Das hat sie immer gekonnt. So waren also mit spitzen Fingern diese Kommissionen auch ausgesucht. Da hatte ich als bekannter Linker überhaupt gar keine Chance. Aber ich hätte es anders gemacht. Ich hätte auf jeden Fall die Übergeleiteten wegen ihrer Qualifikation in Dauerstellen übernommen. Und das wäre ja in Rostock wunderbar gewesen. Das hätte die Agrargeschichte, hätte genau gepasst. Aber das ist alles Konjunktivus Irrealis. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da gescheitert bin, denn da war ich ja, daran war ich nicht beteiligt. So, ich kann nur sagen, das waren Fehlentscheidungen der Kommission und der zuständigen Kommissionen. Aber Sie müssen bedenken, das waren ja auch und sind ja auch nur irrende Menschen. Es gab in der DDR so eine Hoffnung, jetzt kommen die Supermenschen aus dem Westen, die menschenfreundlich sind, alles können und alles mitbringen. Das ist gar nicht so. Die sind auch normal verteilt. Und es waren ja auch Professoris, die noch andere Pflichten hatten. Ich habe 6 Wochen meiner Wintersemesterferien, 90, 91, habe ich für Gutachten verbracht. Das hat mir ja dann auch wieder in der Forschung gefehlt oder an anderen Dingen oder an der Vorbereitung der Lehre. Und die sind rumgereist in den Kommissionen und da haben ja auch noch andere Pflichten gehabt. Sodass also die von uns vielleicht abverlangte Sensibilität für die örtlichen Verhältnisse auch da nicht zu erbringen war. Das ist eine. Und das andere ist, das ist auch kein Spezifikum von Rostock. Wenn Sie junge Menschen ausbilden, werden Sie sehen, dass manche sich sehr spät entwickeln und manche ganz plötzlich aufsteigen und dann ist nichts mehr. Ich kann Ihnen auch aus Marburg Kollegen nennen, die nie die Habilitation geschafft haben. Die hat man damit überfordert. Die waren glänzend bis zur Dissertation, dann waren sie irgendwie ausgebrannt. Und ich finde, das ist ein Stück Unmenschlichkeit unseres wissenschaftlichen Systems, das sage ich auch seit 30 Jahren, dass wir für diejenigen, die sich qualifiziert haben, keine Möglichkeiten haben, sie weiter zu beschäftigen und für diejenigen, die es nicht schaffen, nicht wahr, die zweite Monographie zu schreiben, dass wir für die auch keine Auffangmöglichkeiten haben, außer Hartz IV. Das finde ich skandalös. Und es ist unsozial und es ist ungerecht. Aber das betrifft nicht nur die neuen Bundesländer, das ist im Westen ganz genau. Es gibt hunderte von arbeitslosen Privatdozenten, die eben von der Ehefrau leben oder von Hartz IV oder was weiß ich. Das gibt es. Und ich finde, das ist skandalös. Und es ist im Bewusstsein, im politischen Bewusstsein ist es nicht zu verändern. Das wird so hingenommen, als sei das normal. Aber verstehen Sie, das ist nicht Rostock-spezifisch, das ist nicht DDR-spezifisch. Das werden Sie in der deutschen Wissenschaftsorganisation immer finden. Ich hätte auch nichts gegen das amerikanische System, wo alle nur auf Zeit angestellt sind. Da hätte ich nie Probleme, auf Dauer beschäftigt zu sein, bin ich ganz sicher. Aber dann müsste das für alle gelten. Aber das ist bei Beamtenrecht und ist nicht drin. Nicht. Fragen. Katharina Trost. Wir sollen uns hüten, zu glauben, dass Menschen total sich prägen lassen. Junge schon gar nicht. Ich will mal so anfangen. Mit der KSZE kam ja mit den 3 Körben der freie Austausch der Informationen. Und ich habe hier auch schon, glaube ich, erwähnt, Ulbricht war ja dagegen, weil er sagte, mit jedem Westbesucher kommt ein Tropfen des sozialdemokratischen Revisionismus zu uns. Genau das war der Fall. Wir sind mit unseren Kindern zu unserer Tante gefahren. Wir waren nur nette Menschen und haben damit ständig Feindbilder abgebaut. Und die jungen Leute, diejenigen, die nach Rostock kamen, die ich hier kennengelernt habe, ich gleich gesagt, da sehe ich überhaupt keinen Unterschied zu meinen lieben Hamburgern. Die waren offen. Die kleideten sich in einer bestimmten Weise, die waren vielleicht geprägt, auswendig herzusagen, was von ihnen in den Prüfungen verlangt wurde, aber die Mentalität war nicht so. Ich habe ganz wenige hier getroffen, wenn ich sagen würde, das sind aber knöchrige, nicht wahr, DDR-Sozialisten. Keinen oder kaum einen, es war unglaublich. Und mir sagte eine Studentin schon 92, hören Sie doch bloß auf mit dem Ost-West-Gerede, das ist doch alles vorbei. Das war eine junge Studentin und seitdem habe ich den Ost-West-Gegensatz auch nie wieder thematisiert. Den leugne ich einfach, obwohl ich weiß, es gibt schon was. Aber ja, es gibt Nord-Süd, die Rheinländer kann ich auch nicht leiden und die Bayern auch nicht. Ja, versteht, das ist bloß, wir dürfen es nicht politisch aufladen. Das ist entscheidend. Also, wenn Sie so wollen, es gibt für mich einen erlebbaren Unterschied. Bei den Älteren, die noch aus der vorsozialistischen Zeit stammen, konnte man sofort anknüpfen. Die hatten Freiheit noch erlebt. Die mittlere Generation war ziemlich oder unziemlich vernagelt, häufig. Und die Jüngeren, dazu zähle ich jetzt auch Frau Hartwig, die Jüngeren, die waren, nachdem sie Westfernsehen das alles hatten, die waren ja, sagen wir mal, in ihrem Bewusstsein ein bisschen gespalten. Nach außen, die nannte man Radieschen. Nach außen waren sie rot, innen waren sie weiß. Die hießen Radieschen damals. Stimmt's? Ja. Und öffneten sich sofort. Die öffneten sich sofort. Sie kamen zu mir nach Hamburg und sagten, ja, wir machen das, dies und jenes, waren unternehmungslustig. Auch diejenigen, die mit Trabi und Zelt zum Forschen fuhren. Das ist doch nach DDR-Vorstellung total unmöglich. Jetzt will ich Ihnen noch was sagen, was die alten Herren, als wir hier mal diskutiert haben, gesagt haben. Da habe ich gesagt, Bibliothek, freier Zugang. Da war die Antwort, ja, bei uns gab es doch auch den freien Zugang in der deutschen Bücherei in Leipzig, gab es doch alles, da kriegte man die Genehmigung und wir haben denen sogar noch die Reisen bezahlt, wenn sie Westliteratur einsehen wollten, die es hier nicht gab.
Und die Giftscheine eben. Vielleicht.
Stehen Sie? Das heißt, für die war das klar, es gab ja alles. Aber man musste nur das Geld haben, musste zugelassen sein und man musste den Zulassungsschein haben. Ne? Und da aus dieser Formierung und Begrenzung sind die jungen Leute von einem Tag auf den anderen ausgebrochen. Das ist also eine Flexibilität, die möglicherweise ein Privileg der Jugend ist, die aber auch damit zu tun hat, dass der freie Austausch der Meinung ja doch bis auf das Tal der Ahnungslosen möglich war. Nicht? Das denke ich schon. Haben wir noch Fragen? Dann denke ich, werden wir es beenden, weil die Zeit abgelaufen ist. Ich wollte von Ihnen auch noch Kritisches hören. Vielleicht habe ich Sie jetzt erschlagen. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist eine einseitige Darstellung, die ist nicht objektiv, sie ist mein Erleben. Und sollte sich eine Arbeitsgruppe finden, die also die Geschichte von der Sektion zum Fachbereich schreiben will und auch noch auf eigene Initiative hin Zeitzeugen befragt. Sie sind willkommen. Das ist eine BA-Arbeit, das ist eine MA-Arbeit. Das ist eine Publikation wert. Ich schreibe es bestimmt nicht. Das glaube ich wenigstens nicht. Aber es gibt noch Zeitzeugen, die Sie befragen könnten. Das wäre aber ein größeres Vorhaben. Und ich will auch an dieser Stelle sagen, es wäre auch eine Möglichkeit, das als Arbeitsgruppe zu machen. Sie wissen, dass Sie auch als Arbeitsgruppe BA- oder MA-Arbeiten zusammenschreiben können. Es muss nur der individuelle Anteil gekennzeichnet sein. Heiko? Ah ja, sicher. Stehen Sie, ja. Sie müssen bei den Gutachtern aufpassen. Aber solange ich gutachte, ist das zulässig. Ja, und dann darf ich gleich eine Frage weitergeben. Die, darf ich gestehen, kommt von Katharina Trost. Die geht jetzt an die Archivarin, ob die Archivarin auch Zeitzeuge sein könnte, irgendwann mal. Denn Sie gehören zu den Jüngeren, die damals studiert haben.
Ich bin aber keine Rostocker Studentin. Also das ist. Also ich bin
ja, wenn das ein Mangel ist.
Bin seit 89 hier, aber habe Geschichte in Leipzig studiert.
Gut, nehmen wir ins Bedenken. Und dann hatten Sie noch ein Anliegen.
Wir haben keinen Fotografen. Wer übernimmt das?
Muss es sein?
Ja, wir haben angefangen mit den Fotografien. Ich denke, es sollte durchaus sein, dass wir das weitermachen. Das ist nämlich schön, wenn man in diese Broschüren dann auch mit diesem Ambiente hier so ein Bild setzt. Also ich wäre sehr dafür.
Das haben Sie doch schon.
Naja, aber hier so. Also ich würde das sehr begrüßen, wenn wir das fortführen. Es ist schade, wenn wir es nur im ersten Heft haben.
Ja, dann können wir fragen, wer macht es?
Sie macht es. Hat sie das schon?
Katharina Trost macht es. So.
Das ist wichtig. Also wenn man das
Lottchen, wir haben etwas über Minuten gemacht. Die Sitzung ist geschlossen. Achtung! Nächste Woche ist angesagt der Rektor bis zum vorigen Jahr, Wendel. Wir hoffen, dass er kommt. Wenn er nicht kommt, machen wir Diskussion. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Rückmeldung, außer dass er kommt. Jetzt ist die Sitzung wirklich geschlossen. Tschüss.